Also was wir versucht haben, ist ja in diesen jetzt neu aufgesetzten Prozess die Erfahrungen einzubringen aus den, ich sag mal, verlorenen Bewerbungen national oder eben auch international. Und was wir momentan gespiegelt bekommen, ist sowohl im nationalen Prozess wie auch im internationalen Prozess von den deutschen Spitzenverbänden, dass sie sagen, das ist ein sehr sauber, sehr transparenter und sehr professionell aufgesetzter Prozess auf der einen Seite. Wir spüren internationale große Neugier auf eine deutsche Bewerbung. Und deswegen will ich gar nicht so sehr in dem, warum ist wann was nicht nach Deutschland vergeben worden, sondern mehr darauf gucken, was können wir machen, damit sozusagen Deutschland den Zuschlag für Spiele bekommt.
Entscheider treffen Haider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, mein Name ist Lars Haider. Das alles beherrschende Thema in Hamburg ist in diesen Tagen und Wochen die mögliche Bewerbung der Hansestadt um die Olympischen Spiele. Es hängen 28.000 Plakate in der Stadt. Bis zum 31. Mai sollen sich die Bürgerinnen und Bürger entscheiden in einem Referendum, sollen mit Ja oder Nein abstimmen. Der Bürgermeister Peter Schenscher hat jetzt nochmal viele dieser Bürgerinnen und Bürger persönlich angeschrieben und darum geworben, dass sie mit Ja stimmen. Denn zwei deutsche Konkurrenten, die Münchner und Rhein-Ruhr, die haben schon abgestimmt. Da hat es diese Referenden schon gegeben. Jeweils zwei Drittel der Menschen dort haben zugestimmt. Und wie es in Hamburg aussieht, mag keiner so richtig vorhersagen. Wahrscheinlich auch mein heutiger Gast nicht und der dürfte es wahrscheinlich auch gar nicht, aber er kennt sich wie kein Zweiter in Deutschland mit großen Sportereignissen aus, mit Tennisturnieren genauso wie mit Reitsport-Events, mit Marathons, mit Hockey, mit Beachvolleyball. Wenn ich mich recht erinnere, war er auch an der Fußball-WM 2006 in Deutschland beteiligt und wenn es Olympische Spiele gäbe, dann würde er da wahrscheinlich auch eine große Rolle spielen oder mitreden. Denn er ist auch, und das macht ihn besonders interessant, Mitglied des IOC, des Internationalen Olympischen Komitees. Ich freue mich auf Michael Bronz. Wo erreiche ich Sie? Wahrscheinlich in Köln.
Das ist richtig. Ich bin heute Morgen aus Berlin gekommen, war davor in Hamburg und jetzt bin ich in Köln.
Und Sie haben dann mit anderen Worten schon abgestimmt, ne? Also Sie haben sich an dem Referendum beteiligt und ich gehe mal davon aus, mit Ja gestimmt. Wenn Sie jetzt aber in Hamburg gelebt hätten oder in München, hätten Sie da auch mit Ja gestimmt?
Ich hätte in allen der vier Städte, wenn es in allen vier Städten die Möglichkeit gegeben hätte, Referendum durchzuführen, hätte ich mit allen vier Städten Ja gestimmt. Kiel kommt auch mit dazu. Wir können also heute sagen, Sie haben es ja in Ihren Einführungen schon dargelegt, München, Köln, Rhein-Ruhr, jeweils mit 66%, Kiel mit 63%. Also merkt, Deutschland möchte Olympische Spiele vom Süden über den Westen bis in den Norden. Und das ist, glaube ich, wirklich etwas, was toll zu sehen ist und eine ganz andere Sichtweise eben auch auf die Olympischen Spiele und auf die Erwartungshaltung und der Wunsch, Spiele nach Deutschland zu bekommen, als das früher der Fall war.
Und da sind wir schon mitten im Thema. War für Sie überraschend, dass die Zustimmung in Rhein-Ruhr so groß war? Aus Hamburger Sicht hätte man damit nicht gerechnet, dass die Münchner so begeistert sind davon. Das hat man in Hamburg erwartet. Rhein-Ruhr war auch deshalb, glaube ich, unerwartet, weil ja in Hamburg man das Gefühl hat, die Stadt hadert so ein bisschen. Wie war das für Sie, diese 66%? Städte wie Gelsenkirchen 75%?
Ja, also ich glaube, das zeigt eben einfach die Attraktivität, die heutzutage im Olympischen und Paralympischen Spiele ausstrahlen. Auf der einen Seite Paris mit fantastischen Spielen, die auf der Grundlage eben des angeschobenen Reformprozesses gewesen ist, der Ehrenpräsident Thomas Bach mit der Agenda 2020 und 2020 plus 5 sozusagen initiiert hat mit meinen Kolleginnen und Kollegen, wo es darum geht, Spiele sollen zu einer Stadt passen und nicht die Stadt zu den Spielen. Schau dir an, welche Sportstätten gibt es in deiner Stadt, welche kannst du temporär aufbauen und nur dann etwas bauen, wenn es ein klares Nachnutzungskonzept gibt. Wurden früher, ich sag mal, Olympiastadien gebaut, damit dort die Olympischen Ringe zu sehen waren, konnte man es in Paris wunderbar sehen. Es gab nicht das eine Olympiastadion. Die Ringe waren am Pariser Eiffelturm. Es gab fantastische Bilder von temporären Sportstätten. Und das ist die neue Agenda. Und das ist, glaube ich, auch die Attraktivität von zukünftigen Spielen auf der Grundlage von Nachhaltigkeit, Finanzierbarkeit und dann eben eine große Begeisterung zu schaffen für den Sport. Und diese Begeisterung spüren wir momentan eben in den verschiedenen Städten. Und als ich jetzt die Tage in Hamburg war, habe ich auch mit vielen Menschen gesprochen. Und auch da spüre ich eine Begeisterung. Das, was man vielleicht zeitgleich auch ein Stück weit sieht, dass die Menschen, die damals in der Bürgerbefragung abgestimmt haben, der eine oder andere, der vielleicht mit Nein gestimmt hat, sich noch ein bisschen schwer tut, mit den neuen Ideen, den neuen Konzepten zu beschäftigen. Und dafür möchte ich vielleicht ein bisschen werben, sich wirklich mit den neuen Ideen auch zu beschäftigen und nicht ein altes Nein auch wieder als zu einem neuen Nein zu machen, sondern wenn man ein altes Nein hatte, sich vielleicht mit den neuen Ideen auseinanderzusetzen.
Wie wichtig ist denn überhaupt diese Begeisterung in den einzelnen Städten? Weil am Ende gibt es ja eine deutsche Bewerbung und man kann davon ausgehen, dann wenn Deutschland tatsächlich den Zuschlag kriegt für Olympische Spiele, wir sprechen gleich noch darüber, warum das eigentlich so lange nicht der Fall war, dass es dann ja darum geht, nicht ob diese Region oder diese Stadt begeistert ist, sondern ob das ganze Land begeistert ist. Und ich glaube, da muss man sich keine Gedanken machen, wenn es erstmal so ist. Aber wie wichtig ist die Begeisterung in den einzelnen Bewerberregionen überhaupt für die Entscheidung auf nationaler Ebene?
Also auf nationaler Ebene haben wir den Prozess vor 2 Jahren nochmal grundlegend verändert. Gab es ursprünglich das Konzept All United, das heißt Spiele auf das ganze Land zu verteilen, spüren wir, dass beim IOC die Kernidee, das, was Spiele ja ausmacht, nämlich sozusagen alle Athletinnen und Athleten möglichst in einem olympischen Dorf unterzubringen, dass das die Kernidee ist. Und wir werden bei Sommerspielen, anders als bei Winterspielen, werden wir bei Sommerspielen, glaube ich, immer ein Konzept primär einen Vorrang geben, wo man eben die Möglichkeit hat, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit möglichst viele Athletinnen und Athleten in einem Dorf unterzubringen. Und deswegen haben wir im DOSB den Prozess verändert. Es gibt die 4 Regionen, die Interesse daran haben. Und wir haben aber auch gesagt, für die Regionen, die eine Bürgerbefragung machen wollen, und wir haben das als DOSB nicht vorgeschrieben, sondern das ist die Entscheidung jeder einzelnen Region. 3 von 4 haben für sich entschieden, eine zu machen. Berlin macht keine, weil es auch von der Verfassung her in Berlin in der Form nicht möglich ist. Haben wir gesagt, diese Bürgerreferendum soll vor einer nationalen Entscheidung ausgetragen werden, damit nicht sozusagen eine deutsche Werbung obsolet ist, weil vielleicht eine der Regionen mit Nein stimmt. Und ich glaube auch gerade dieser Wettbewerb, dieser sportliche Wettbewerb miteinander hat auch dazu geführt, dass man eben bei den Konzepten etwas genauer hinguckt, dass die Menschen sich mehr damit auseinandersetzen. Und deswegen auch, glaube ich, auf der Grundlage der tollen Spiele von Paris, auch, glaube ich, eben diese großen Zustimmungswerte.
Aber, da habe ich Sie richtig verstanden, das ist am Ende gar nicht so entscheidend, weil am Ende ist entscheidend, kurze Wege, alle Sportler möglichst in einer Region zusammen, vielleicht sogar, dass man da mit Fahrrädern oder zu Fuß unterwegs sein kann. Darum geht es. Dem IOC geht es darum. Dem IOC geht es nicht darum, wie ist jetzt die Stimmung in der einzelnen Region, sind da jetzt 60% der Leute dafür oder 64%?
Also wir hatten ja gerade über das Nationale gesprochen, ja. Beim Nationalen ist so, dass sozusagen da erstmal die Zustimmung der Menschen da sein muss, da wo eine Bürgerbefragung gemacht worden ist, also, weil das die Grundlage der Bewerbung ist. International wollen wir natürlich auch immer nur in ein Land gehen, wo wir willkommen sind. Und so gesehen, das haben wir jetzt als Deutschland sehr, sehr nachdrücklich und nachhaltig aufgezeigt. Nicht nur mit einer, sondern mit jetzt schon 2, beziehungsweise mit Kiel auch mit 3 Bürgerbefragungen, die über 60% gewesen sind. Wir wissen von bundesweiten Befragungen, dass die Zustimmung bundesweit bei 70% sind. Das ist natürlich auch für uns als Movement, ist das natürlich sozusagen auch nochmal eine tolle Bestätigung und eine Unterstützung für uns als Brand, als IOC. Was die Unterkunft der Athletinnen und Athleten angeht, gibt es ja ein Regelwerk im IOC, das sagt, mögen die Athletinnen und Athleten, die 50 Kilometer oder 60 Minuten vom Olympischen Dorf entfernt sind, das sind die Venues, die genutzt werden können. Und dann kann man sehen, dass alle 4 Konzepte dort zwischen 80% und 95% der Athletinnen und Athleten sozusagen in einem Olympischen Dorf untergebracht werden können. Ein Vergleich, in Paris waren es roundabout 70%. Das heißt, da haben wir schon einen unglaublich tollen und hohen Wert bei allen 4 Konzepten. Und das zeigt das auch. Und das haben wir auch gemerkt, als wir vor einiger Zeit beim IOC gewesen sind und mal die 4 Konzepte rudimentär vorgestellt haben. Ich formuliere es mal so rum, wir sind freundlich empfangen worden, wir sind, ich sage mal, begeistert verabschiedet worden. Warum? Mhm. Weil man sagt, manche Länder arbeiten hart daran, ein wettbewerbsfähiges Konzept zu haben. Ihr habt 4, die das Potenzial haben. Betonung liegt auf Potenzial. Und daraus muss man das eben entsprechend weiterentwickeln. Aber diese Chance, dass wir vier haben, wo alle vier international veritabel sind, internationale Chance haben, das ist, glaube ich, natürlich schon eine tolle Ausgangssituation.
In Hamburg gehen dann die Befürworter der Olympischen Spiele rum und sagen, wisst ihr was, eins ist anders als vor 11 Jahren. Vor 11 Jahren hätte Hamburg auch eine Chance gehabt. Das hat auch nochmal der Pariser Bürgermeister, glaube ich, gesagt, dass sie wirklich Angst gehabt hätten vor dem Bewerber Hamburg für die Spiele 2024. Angst ist falsches Wort, aber dass das ein harter Konkurrent gewesen wäre. Jetzt wird damit geworben, dass der deutsche Bewerber mit 99,9%iger Sicherheit auch tatsächlich die Olympischen Spiele kriegt, weil Deutschland mal wieder dran ist. Ist das so?
Also wir sehen ja international einen großen Wettbewerb. Wir haben eine zweistellige Bewerberzahl, beginnt mit 3 Regionen, wo noch nie Spiele waren, mit Middle East, Indien und Afrika. Daneben kommt eine Bewerbung aus Südkorea. Es gibt verschiedene Bewerber aus Europa, ob das Ungarn ist, ob das die Türkei ist. Es wird immer spekuliert. Gegebenenfalls Spanien. Großbritannien hat gerade gesagt, dass man sich beschäftigt, gegebenenfalls mit viel Bewerbung von Spielen ab 2040. Also es gibt sozusagen eine große internationale Bewerberzahl. Das zeigt, das Produkt, Olympische und Paralympische Spiele auszurichten, hat eine hohe Attraktivität. Es ist ein sehr begehrtes. Und so gesehen ist der Wettbewerb international sehr kompetitiv. Und ich sage immer so, wir als Deutschland müssen ready sein, wenn Europa gefragt ist. Das muss unsere Aufgabe sein. Wir bringen als Deutschland viel an den Tisch, was international eine hohe Wertschätzung empfährt. Wir leben in einer friedlichen Region, wir haben eine Rechtssicherheit, wir sind vertragstreu, wir haben Organisationstalent und wir schaffen aus großen Ereignissen besondere Momente zu machen. Und das ist eine große Kraft, das ist ein großer Wert, der für uns als IOC eine hohe Bedeutung hat. Das, was wir als Deutschland wieder aufbauen müssen, da sind wir unterwegs und das gelingt uns Schritt für Schritt auch besser. Wir müssen international wieder Vertrauen aufbauen. Wir als Deutschland in internationalen Sport haben Vertrauen missbraucht oder wir haben nicht Vertrauen nicht mehr ausreichend aufgebaut oder intensiviert, haben teilweise an manchen Stellen den Sport instrumentalisiert und das wird immer sehr sensibel gesehen und so gesehen wird es jetzt an uns liegen, sozusagen dieses Vertrauen wieder aufzubauen. Heißt zusammengefasst, wir als Deutschland können selbstbewusst in einen internationalen Bewerbungsprozess gehen, aber wir sollten nicht arrogant in einen internationalen Bewerbungsprozess gehen. Wir sollten genau zuhören, was können wir mit an den Tisch bringen für die Weiterentwicklung des Movements, weil das für uns eben auch als internationales Olympisches Komitee wichtig ist in der Weiterentwicklung des Sports oder eben auch welchen Beitrag können Spiele in der Weiterentwicklung vielleicht für ein Land oder für eine Stadt mit sich bringen? Und deswegen würde ich eigentlich viel lieber über das Warum diskutieren, als so viel über das Wo und das Wann, weil das Wo ist eine technische Frage mit dem besten Kandidaten für Deutschland und das Wann ist eine internationale Frage, die gar nicht in Deutschland entschieden wird.
So ist es. Wenn Sie sagen, wir müssen da Vertrauen wieder aufbauen, dann spielen Sie an auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar?
Unter anderem, ja. Also auch Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, Einreiseverbote, mögliche Einreiseverbote für Sportler aus bestimmten Ländern und verschiedene andere Dinge. Das gehört alles der Vergangenheit an. Ich glaube, dass wir als Deutschland, auch als Land, auch in der Sportpolitik, aber auch in der Politik, Erfahrungskurven gewonnen haben, so um auszudrücken. Und jetzt geht es eben daraus, diese Erfahrungen in einen erfolgreichen Bewerbungsprozess eben mit einzubringen.
Die letzten Olympischen Sommerspiele, nicht die letzten, hoffentlich nicht die letzten, aber das letzte Mal war 1972 in München. Wenn man sich dann genau anguckt, was seitdem passiert ist, fragt man sich, wie kann es sein, dass Australien in diesem Zeitraum, wir nehmen jetzt mal Brisbane dazu, bis 2032, hatte dann zweimal die Spiele, die Olympischen Sommerspiele. Los Angeles, verbessern Sie mich bitte immer, wenn ich Quatsch erzähle, Los Angeles alleine hatte in einer Zeit, in der Deutschland nicht einmal die Olympischen Sommerspiele hatte, sie zweimal. Warum hat Deutschland die Spiele seit 1972 nicht bekommen?
Also was wir versucht haben, ist ja in diesem jetzt neu aufgesetzten Prozess die Erfahrungen einzubringen aus den, verlorenen Bewerbungen, national oder eben auch international. Und was wir momentan gespiegelt bekommen, ist sowohl im nationalen Prozess wie auch im internationalen Prozess von den deutschen Spitzenverbänden, dass sie sagen, das ist ein sehr sauber, sehr transparenter und sehr professionell aufgesetzter Prozess. Auf der einen Seite, wir spüren internationale große Neugier auf eine deutsche Bewerbung. Und deswegen will ich gar nicht so sehr in dem, warum ist wann was nicht nach Deutschland vergeben worden, sondern mehr darauf gucken, was können wir machen, damit sozusagen Deutschland den Zuschlag für Spiele bekommt. Und da war ich seinerzeit so mutig und habe gesagt, wenn wir bestimmte Themen konsequent aufsetzen und umsetzen, dann treten wir nicht an, um mitzuspielen, sondern treten wir an, um zu gewinnen. Und man spürt diesen Geist, glaube ich, mittlerweile in der gesamten Bewerbung, aus den Verbänden heraus, aus den Landessportbünden heraus, aus den Verbänden der besonderen Aufgaben, also aus dem organisierten Sport heraus, bis hin natürlich in das gesamte Präsidium, in das Hauptamt hinein. Und wir sehen eben auch eine große Chance. Wir sehen ja heute schon, dass durch diese Olympia-Bewerbung wieder eine stärkere Fokussierung auf den Sport gibt, auch auf die notwendigen Investitionen in den Sport. Wenn man sieht, dass alleine in den letzten Monaten Mittel allokiert worden sind vom Bund und von den Ländern von mehr als roundabout 3 Milliarden Euro für den Sport, um den Investitionsbau im Sport abzubauen, dann ist das, glaube ich, ein klares Zeichen, dass sozusagen die Fokussierung auf den Sport etwas Gutes mit sich bringt. Denn der Sport ist eine wichtige soziale Achse in unserer Gesellschaft. Das Thema Sport, Integration, Bewegungsarmut, Teamplay, Fairplay sind alles Werte, die am einfachsten, am besten über den Sport vermittelt werden können. Und deswegen wieder eine stärkere Fokussierung darauf, sind Investitionen in eine agile und aktive Gesellschaft in unserem Land.
Was ist der Unterschied zwischen der Fußball-WM und Olympia? Weil ich erinnere mich nicht bei der Fußball-WM, vielleicht habe ich es auch vergessen, erinnere ich mich nicht daran, dass es überhaupt in irgendwelchen Regionen Gedanken und Einsprüche dagegen gab. Bei Olympia ploppt das dann immer wieder hoch. Es gibt so eine Bewegung wie No Olympics. Vielleicht ist es auch in Hamburg, dass in Hamburg immer alles sehr stark diskutiert wird. Man erinnert sich an die Diskussion rund um die Elbphilharmonie. Da gab es auch ganz viele, die gesagt haben, was für ein Blödsinn. Und seit sie da ist, gibt es da keinen mehr, der das sagt. Das ist ja auch wahrscheinlich, das wäre bei Olympia genauso. Aber gibt es da einen Unterschied in der Wahrnehmung der Deutschen, was Fußball-WM und oder Fußball-EM und Olympia angeht?
Ich glaube, dadurch, dass das vor langer, langer Zeit mal als Thema aufgebracht worden ist, dass man gesagt hat, wir bewerben uns nur, wenn es eine Bürgerbefragung gibt, schwang dieses Thema automatisch immer mit. Und deswegen haben wir ja bewusst eben auch als DOSB gesagt, wir brauchen kein Bürgerreferendum. Das ist eine Entscheidung, die jede einzelne Kommune für sich entscheiden soll. Und wenn man es anschaut, ich nehme mal das Beispiel Segeln. In Warnemünde gab es einen einstimmigen Stadtratsbeschluss ohne einen Bürgerentscheid. Und in Kiel gab es einen Bürgerentscheid, der mit 63% gewonnen worden ist. Das zeigt also, beide Modelle haben ein klares Ja mit sich. Und ich glaube, das muss eben jede Region und jede Stadt muss das für sich selber entscheiden. Und deswegen kann ich die Frage, ist das eine Notwendigkeit dahingehend, beantworten, nein, ist nicht. Aber es obliegt jedem, ob er es machen möchte oder nicht.
Okay, und der entscheidende Unterschied war bei Fußball-WM, vor Fußball-WM oder Fußball-EM gab es diese Befragung nie. Genau. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre?
Nee, will ich gar nicht. Ich glaube, auch da bin ich von überzeugt, auch eine Zustimmung. Und ich glaube aber einfach, wenn man sich eben dann auch, also klar, auf der einen Seite, Deutschlands liebstes Sportkind ist der Fußball. Mhm. So gesehen ist das vielleicht eine andere Ausgangsposition. Gleichzeitig, wenn man schaut, was sind die erfolgreichste Sportveranstaltung global, dann ist es eben die Olympischen Spiele. Und so gesehen ist es eben lohnenswert, sich jetzt auch eben von mir angesprochenen Agenda-Prozessen auseinanderzusetzen. Und deswegen ist, glaube ich, eben auch die Bewerbung heute, die Hamburg, entwickelt hat, eine nochmal sehr, sehr andere wie zu 15. Auch wenn ich damals von dem Konzept 15 genauso überzeugt war. Und man kann, glaube ich, in London sehen, weil das Londoner Konzept ein bisschen analog ist zu dem Hamburger Konzept, kann man, glaube ich, sehen, wie erfolgreich London sich umgesetzt hat. Und Sie haben ja gerade eben die Elfi angesprochen. Und die Diskussion, die kann man auch dahingehend übertragen. In der Vorbereitung zu Paris haben die Einwohner und Einwohner von Paris sind sozusagen während des Spiels zuerst, haben sie ihre Stadt verlassen, sind dann während des Spiels zurückgekommen, weil sie gesagt haben, Mensch, das ist so ein tolles Fest, da wollen wir mit dabei sein. Das heißt, auch da gab es hier und da eine gewisse Skepsis. Und ich glaube, bei der Elbphilharmonie am Anfang war die Skepsis auch sehr groß. Und heute ist die Elbphilharmonie Hamburgs liebstes Kind im übertragenen Sinne. Und ich glaube, der gleiche Effekt wäre auch bei Olympischen und Paralympischen Spielen in Hamburg der Fall.
Und man muss ja auch eins sagen, für die, die sich Olympia jetzt skeptisch gegenüber äußern und sagen, was ist das gut für unsere Stadt? Da kann man ja mal gucken, die Münchner, die hatten das ja schon mal. Und wenn die Münchner das Gefühl hätten, das war ganz schlimm für uns, dann würden sie sicherlich jetzt sich nicht nochmal bewerben. Und so das Gleiche gilt ja für Los Angeles, das Gleiche galt für Paris, das Gleiche galt für London. Ich glaube, Seoul würde jetzt auch gerne mal Olympische Spiele haben. Das heißt also, wenn man jetzt mal auf die Expertise dieser Städte nimmt, wer das schon mal hatte, will es unbedingt nochmal, nicht nur zweimal, sondern vielleicht sogar dreimal. Warum?
Richtig, und auch in der Neuzeit in Anführungsstrichen London, die Spiele 2012 haben, beschäftigen sich gerade, ob sie für 2040 bewerben, weil sie natürlich einfach alle gesehen haben, welche Kraft solche Spiele mit sich bringen. Abseits jetzt mal der medialen Aufmerksamkeit. Wenn man sieht, als Beispiel in Paris, 84% der Weltbevölkerung haben Bilder von Paris wahrgenommen, was natürlich eine tolle Möglichkeit ist, auf ein Land und auf eine Stadt aufmerksam zu machen. Wenn man sieht, wie hat sich München verändert als Metropole nach den Spielen. Wenn man Barcelona sieht, die mittlerweile eine Weltstadt sind, das sind ja genau die Chancen, die, glaube ich, eben auf der einen Seite Spiele mit sich bringen. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, der entscheidende Faktor. Deutschland ist ein Land der Dichter und Denker. Ich glaube, es gibt kein Land, was so viele Patente einreicht wie Deutschland. Wir sind arm, aber an Zieldaten. Die zweite Stammstrecke in München lässt grüßen. Wir haben selber eine Oper in Köln, die in Renovierung ist. Die Elbphilharmonie, Stuttgart 21, der Binner Flughafen und andere Themen. Das, was wir aber mitbringen bei Olympischen Spielen, ist ein festes Zieldatum, das unverrückbar ist. Und das ist, glaube ich, die große Kraft. Und damit auch eine Fokussierung auf Themen, die wir als Gesellschaft für zentral halten. Und deswegen will ich eben sehr, sehr stark eben gerne auch über das Thema warum und warum wollen wir uns als Deutschland bewerben? Was ist sozusagen, what's in it for me als Bürgerinnen und Bürger? Was habe ich davon, von den Spielen, abseits dessen, dass ich vielleicht gerne zu den Spielen hingehe, dass ich gerne, weil ich sportbegeistert bin, gerne mir die Wettbewerbe angucke vor meiner Haustür? Aber was ist das, was bleibend ist, so wie in Paris zum Beispiel, die eine Stunde Sport in allen Grundschulen oder die Rekultivierung der Seine, die ja nicht für die Spiele durchgeführt worden ist, aber durch die Spiele realisiert wurde. Der damalige Oberbürgermeister Jacques Chirac hat in den 80er Jahren das schon versucht, als Projekt aufzusetzen. Und danach ist es keiner seiner Nachfolgerinnen und Nachfolger gelungen, genauso ihm auch nicht als Staatspräsident. Aber durch die Spiele mit dem fixen Ziel, da ist die Seine rekultiviert. Die Pariserinnen und Pariser können die Seine heute wieder ganz anders genießen, als das in den ganzen Jahrzehnten davor der Fall gewesen ist. Und das ist, glaube ich, die Kraft, die wir als mit diesem festen Zieldatum für die Spiele mitbringen. Und deswegen ist es auch für viele Länder so faszinierend, eben auch wieder als Gastgeber, ich sag mal, sich zu präsentieren, weil man eben viel gewinnen kann, wenn man Spiele ausrichtet. Und heutzutage die Ausrichtung von Spielen sind wirtschaftlich sozusagen ein Break-Even, beziehungsweise Paris hat 70 Millionen Euro Gewinn gemacht. Das heißt, auch wirtschaftlich gibt es klare Kalkulationen und ist es kein sozusagen, sondern man kann es klar wirtschaftlich auch einordnen.
Da sind wir schon bei einem der Hauptpunkte, den die Gegner immer vorbringen, die sagen, erstens, das glauben wir nicht, dass man damit Gewinne macht, auch wenn Paris offensichtlich das getan hat. Und zweitens, das Argument ist schnell zu entkräften, aber ich könnte es jetzt tun, aber Sie machen es wahrscheinlich noch schöner, zu sagen, was könnte man mit diesem Geld, man sagt so ungefähr Kosten 6 Milliarden Euro, ne? Was könnte man mit diesem Geld alles andere Schönes machen?
Also man muss unterscheiden zwischen den, ich nenne es jetzt mal reinen Durchführungskosten, dem OCOG-Budget und dem Non-OCOG-Budget. Das OCOG-Budget in Paris war in der Größenordnung von 4,5 Milliarden Euro. Wir als IOC haben selber 1,9 Milliarden Euro mit gebracht. 1,2 Milliarden Euro waren nationale Wirtschaftspartner und der Rest waren Ticketeinnahmen. Und in der Summe hat Paris 70 Millionen Euro Gewinn gemacht. Der Wirtschaftseffekt, der erzielt worden ist, in einem Mittelwert, weil es unterschiedliche Berechnungen gibt, liegt bei ungefähr 9 Milliarden Euro. 181.000 Arbeitsplätze mittelbar oder unmittelbar in dem Umfeld der Spiele geschaffen worden sind oder sozusagen in Teilen dauerhaft aufgebaut worden sind. Und sehr viele kleine mittelständische Unternehmen, die sozusagen dort der Nutznießer der Aufträge gewesen sind. Das sind erstmal die harten Fakten, die nüchternen Zahlen bezogen auf Paris.
Und man muss dann sagen, genau, man muss dann sagen, und diese 4,7, wenn man jemand sagt, oh, so viel Geld, was kann man sonst damit machen? Da muss man einfach den Leuten zurufen, ohne die Olympischen Spiele gibt es dieses Geld nicht. Also das Geld ist nicht, das gibt es nur durch, das gibt es halt, wie Sie haben es gesagt, das kommt vom IOC, das kommt von Wirtschaftspartnern, das kommt von Eintrittsgeldern. Wenn man Olympia nicht hat, hat man dieses Geld einfach nicht da, was man ausgeben kann. Das ist relativ einfach.
Genau, relativ einfach und man deswegen, man hat Einnahmen gegen Ausgaben, aber hat daneben noch den wirtschaftlichen Effekt. Mhm. Man hat die Schaffung von Arbeitsplätzen, man hat den großen Wert sozusagen sich als Stadt, aber auch als Land einer Weltbevölkerung zu präsentieren. Das sind, glaube ich, einfach große Chancen und richtig, wie Sie sagen, ohne die Veranstaltung gäbe es auch nicht die Einnahmen. Das ist wie ein Kulturhaus. Wenn es keine Aufführung hat, hat es auch keine Ticketeinnahmen. Die Ticketeinnahmen kommen nur, wenn dort Aufführungen sind. Und dementsprechend ist genau das Gleiche. Nur wenn ich eine Sportveranstaltung natürlich anbiete, sind die Menschen auch bereit, Eintrittskarten zu kaufen. Ist die Wirtschaft bereit, eben, ich sag mal, dort als Wirtschaftsvater Geld zu investieren, etc. pp.
Und Sie haben es vorhin gesagt, das habe ich hier einen schönen Satz gehört im Rahmen der ganzen Olympiakampagnen, wenn es um das Thema Baustellen ging, da hieß der Satz, die Baustellen gibt es sowieso, aber mit Olympia ist garantiert, dass sie auch rechtzeitig fertig werden. Kann man das so auf den Punkt bringen? Weil natürlich dann, da ist da so ein Zielpunkt. Interessanterweise Zielpunkt, es heißt immer 2036, 2040, 2044. Realistisch ist wahrscheinlich 2040 und 44, weil bei 36 immer dieses Berliner Geschichte mitklingen würde. Oder ist 36 eine realistische Bewerbung für Deutschland?
Also die Abstimmungen laufen ja wie viele Jahre 36, 40, 44.
Genau.
Und man kann sich heutzutage beim IOC ohne eine feste Jahreszahl bewerben. Das haben wir als Deutschland machen das, weil ich sage, wir als Deutschland, we have to be ready when Europe is going to be asked. Und das ist eine internationale Frage. Wenn wir aus strategischen Gründen glauben, es ist gut, Spiele 36 eine Region zu geben, wo noch nie Spiele waren oder in ein anderes Bewerberland, dann ist das keine Entscheidung gegen Deutschland, sondern es ist eine Entscheidung für eine Region, weil wir sie aus sportentwicklungstechnischen Gründen und aus anderen Themen heraus sozusagen als wichtig finden, in dem Jahr in dieses Land zu gehen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen ready sein, wenn wir eben auch für das Movement einen Beitrag leisten können, für die Weiterentwicklung, das Thema, was ich eben ja kurz angeführt habe. Und so gesehen kann man 36, 40, 44 nehmen. Und deswegen ist auch die Frage, kann man Spiele 36 in Deutschland ausrichten, ist eine Frage, die international beantwortet wird. Was man klar sehen kann, ist, dass die Bürgerinnen und Bürgerinnen in Deutschland klar mit Ja dafür gestimmt haben. In München, in Köln, Rhein-Ruhr und in Kiel mit jeweils über 60% haben die Menschen für 36, 40, 44 mit Ja gestimmt. Also so gesehen würden die Menschen sagen, sie finden es gut, auch in jedem Fall die Spiele 36 in Deutschland ausgetragen werden. Dass wir uns dann als Deutschland auf dem Weg zu den Spielen mit der Thematik 36 beschäftigen müssen, das ist für mich selbsterklärend. Aber in der Fragestellung, ist es international ein Malus, ist keine Frage, die sich stellt, weil die Spiele werden international vergeben. Und wenn man 36 nach Deutschland geben würde, dann wäre es in dem Fall kein Malus. Die Menschen jedenfalls in Deutschland, die abgestimmt haben, sagen, sie würden es begrüßen.
Und was man ja immer sagen muss, bei all denen, die sagen, oh, wer will denn Olympia, man muss wirklich bereit sein, weil die Spiele relativ schnell, Sie haben es vorhin gesagt, relativ schnell vergeben sein werden. Was erwarten Sie von Hamburg? Das ist ja die letzte Abstimmung. Was erwarten Sie von Hamburg, was so die Stimmung in der Bevölkerung anbegeht? Vielleicht sehen wir Hamburger das alle ein bisschen kritischer, weil wir diese Erfahrung aus 2015 haben. Nochmal für die, die es nicht wissen, 2015 hatte sich Deutschland schon entschieden, mit Hamburg ins Rennen zu gehen. und gegen Berlin. Und in Hamburg hatte man den Eindruck, dass die Stimmung so gut ist, dass da eigentlich nichts passieren kann. Und ich glaube, weil die Stimmung so gut war, sind viele, die damals Olympia haben wollten, vielleicht gar nicht mehr hingegangen und haben gar nicht mehr abgestimmt. Und dann gab es tatsächlich eine knappe Mehrheit gegen die Olympischen Spiele. Haben Sie ein Gefühl, wie das jetzt ausgehen wird, ausgehen könnte?
Na, ich will da gar nicht spekulieren, sondern ich versuche einen Beitrag zu leisten, so wie in den anderen Regionen auch. Den Menschen ein Stück weit vielleicht auch einen Einblick zu geben in die Arbeit des IOC, in die Idee von Olympischen Spielen, in die kritischen Themen, die richtigerweise aufgebracht werden, ob das das Thema der Finanzen ist, ob das das Thema eben, Sie haben es ja am Rande kurz angesprochen, die Baumaßnahmen, wo dann die Kritiker sagen, ja, dann müssen wir die Fläche ja so lange vorhalten, bis dann die Spiele kommen. Ich glaube, wenn man die Planungshorizonte uns in Deutschland grundsätzlich anguckt, dann müssen wir uns eher beeilen, damit wir pünktlich fertig werden. Und das bringen wir gerade mit, eben dieses fixe Zieldatum. Und ich erinnere mich an ein schönes Plakat von München 72, wo anders baut man noch München fährt. Das war der Ausbau und die Fertigstellung des U-Bahn-Systems. Und auch da, der damalige Bürgermeister Vogel, die Entscheidung, die U-Bahn zu bauen, war keine Entscheidung wegen der Spiele, sondern es war eine Entscheidung, die eh getroffen worden ist. Das heißt, es ist nicht etwas für die Spiele gebaut worden, aber durch die Spiele ist sozusagen die U-Bahn pünktlich fertig geworden. Und das ist eben diese Kraft, die wir mitbringen. Und deswegen versuche ich momentan in diesen Tagen, ja, die Menschen, die skeptisch draufblicken, wirklich zu animieren, zu begeistern, sich mit den Konzepten auseinanderzusetzen. Und ich glaube, viele von den kritischen Fragen werden dort sehr gut und sehr transparent beantwortet. Und die Umfragen und die Ergebnisse in anderen Regionen zeigen ja das. Wenn man sich damit beschäftigt, gibt es eine sehr breite Mehrheit. Und deswegen würden wir uns auch sehr freuen, wenn das in Hamburg auch der Fall ist.
Wie politisch ist diese Entscheidung? Ich erinnere mich an, wann war die Entscheidung? 2000, als es schon mal darum ging, dass Deutschland sich bewirbt. Und alle gesagt haben, wir nehmen das beste Konzept. Und ich weiß nicht, ob Sie damals dabei waren, in München bei der Vergabe. Und der Oberbürgermeister von Leipzig, Wolfgang Tiefensee, sagte, ja, es geht jetzt nicht darum, darauf anzuspielen, dass die deutsche Einheit gelungen ist. Und das machen wir nicht, sondern es geht nur um den Sport und um Olympia. Und dann trat er auf die Bühne mit einem Cello, glaube ich, spielte da was. Und im Hintergrund war die Mauer zu sehen und die deutschen Fahnen wehten und ich sah in die Gesichter der überwiegend älteren Funktionäre, die da saßen, männlich ältere Funktionäre, denen die Tränen fielen und oh Wunder, die Wahl fiel auf Leipzig, wobei jeder ahnte, Leipzig als Stadt dieser Größe hat keine Chance. Und hinterher sah ich dann Gerhard Schröder, der damalige Bundeskanzler, der sich freute und irgendwie, ich will nicht sagen, mit Wolfgang Tiefensee abklatschte, aber so in die Richtung. Also damals war das nur zutiefst politische Entscheidung. Wie groß ist der Einfluss der Politik, die ja am Ende, das hat Lars Klingbeil, der Finanzminister, auf der OMR gemacht, für das Geld gerade stehen muss und sagen muss, natürlich wollen wir das. Wie groß ist der Einfluss, wohin das geht in Deutschland? 2000 war offensichtlich sehr groß.
Ich hatte ja eben ein bisschen dargelegt, dass wir versucht haben, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen und diese Erfahrungswerte in diesen Prozess mit einbringen. Und dabei spielt natürlich auch das Thema, diese internationale Perspektive, eine wichtige Rolle. Was heißt das konkret? Sie haben es gerade eben angesprochen, damals hat Leipzig sozusagen bestimmte Vorgaben international gar nicht erfüllt. Und damit war klar, dass Leipzig eigentlich international sozusagen keine so große Chance hat. Das haben wir mit einem klaren Kriterienkatalog jetzt bereits sozusagen abgefragt. Das heißt, die vier Kandidaten, die im Moment ihr Interesse bekunden, sind Kandidaten, die alle internationalen Kriterien erfüllen, vollumfänglich erfüllen. So gesehen ist das eben zum Beispiel ein Learning und deswegen sind wir da an einem ganz anderen Punkt. Auf Ihre Frage. Also haben wir auch zusätzlich, glaube ich, ein sehr transparentes Konzept mit einer sehr umfangreichen Matrix aufgestellt, wo jetzt, wenn alle Bürgerfragungen durch sind, die nationalen olympischen Verbände sozusagen alle vier Konzepte bezogen auf ihre einzelne, auf ihre individuelle Sportart bewerten und das Gesamtkonzept bewerten. Von daraus gibt es eine Punktzahl. Dahinter gelagert gibt es eine Evaluierungskommission. In dieser Evaluierungskommission sind 6 Personen, 2 von den Olympischen Verbänden, 2 aus der Politik und 2 aus dem DOSB. Die Aufgabe dieser Evaluierungskommission ist zu prüfen, ob der Prozess sauber eingehalten worden ist und hat die Möglichkeit, eine Empfehlung auszusprechen. Sie muss keine Empfehlung aussprechen, sie hat die Möglichkeit, eine Empfehlung auszusprechen. Und so gesehen, glaube ich, haben wir dort verschiedene Ebenen mit integriert, um sozusagen dort am Ende des Tages den oder die besten internationalen oder die Kandidaten zu haben, die international die besten Chancen haben. Und die kommen dann auch zur Abstimmung am 26. September in der Olympiastadt in Baden-Baden. Und so gesehen glaube ich, dass wir dann einen Kandidaten für Deutschland haben werden, der auch international eine veritable Chance hat. Denn ich wiederhole es gerne, wir treten an, um nicht mitzuspielen, sondern wir treten an, um zu gewinnen.
Damit das nochmal alle verstanden haben, wie das Prozedere jetzt läuft. Es gibt zunächst eine Art Punktebewertung. Das heißt, es gibt für bestimmte Erfordernisse, das können Sie besser erklären als ich, für bestimmte Erfordernisse gibt es bestimmte Punkte. Und was passiert dann mit dieser Punktezahl, die dann die einzelnen, diese 4 Bewerberregionen bekommen?
Ja, es gibt eine Matrix, wo unterschiedlichste Themen mit reinfließen. Also ich bringe jetzt mal einfache, greifbare Themen. Als Beispiel das Referendum oder eben auch ein Beschluss eines Abgeordnetenhauses. Es gibt unterschiedliche Punktezahl, abhängig wie stark der Zuspruch ist. Also es ist, wir nennen es so gesehen da gibt es eine Punktezahl. Oder die Entfernung vom Olympischen Dorf hin zu den Venues. Wo als Beispiel in Hamburg 40% der Athletinnen und Athleten können quasi zu Fuß vom Olympischen Dorf zu den Wettkampfstätten gehen. Innerhalb eines Radius von 7 Kilometern gibt es 82% der Athletinnen und Athleten, die Sportstätten erreichen können. Oder als Beispiel eines der Faktoren ist die Frage der Größe der Venue. Das heißt, je größer die Sportstätten sind, desto mehr Punkte bekommt man. Je enger der Radius ist, desto mehr Punkte. Und daraus das ist sozusagen ein Gesamtmatrix und daraus ergibt sich eine Punktzahl. Und diese Punktzahl, die wird dann eben sozusagen der Evaluierungskommission vorgelegt. Die Evaluierungskommission prüft, ob das Verfahren ordnungsgemäß durchlaufen ist und kann dann aufgrund dieser Punktzahl sozusagen eine Empfehlung aussprechen. Diese Empfehlung muss nicht eine Stadt sein, können auch mehrere Städte sein, kann aber auch sein zu sagen, wir empfehlen in der Abstimmung alle 4 oder. Aber sie können auch einfach nur sozusagen dokumentieren, dass das Verfahren ordnungsgemäß und sauber abgelaufen ist. Das ist sozusagen die Freiheit, die dann dieser Evaluierungskommission hat. Und wie Sie der Besetzung entnehmen können, sind 4 Personen aus dem organisierten Sport und 2 Personen aus der Politik. Und daraus kann man, glaube ich, ableiten, das Thema Autonomie des Sports ist dort gewährleistet. Das ist uns sowohl national, aber auch uns als IOC international sehr wichtig, eben das Thema der Autonomie des Sports.
Aber das heißt, man kann jetzt schon als Bewerberregion, eigentlich, wenn man diese Matrix hat und eigentlich viele Dinge weiß, außer Hamburg im Moment noch die Zustimmung, kann man schon ausrechnen, wie viele Punkte man bekommt. Und am Ende wird ja dann auch öffentlich und transparent gemacht, das ist die Stadt mit den höchsten Punktzahl, das ist die Stadt mit der zweithöchsten, dritthöchsten, vierthöchsten, richtig?
Die Punktzahl kann man heute nicht ausrechnen, weil okay. Die Punkte werden ja von den Olympischen Verbänden vergeben.
Okay. Es gibt keine objektiven Kriterien. Also Sie haben eben gerade gesagt, wenn man jetzt sagt, man hat irgendwie 40% der Sportler erreichen das zu Fuß, dann gibt es ja wahrscheinlich dafür mehr Punkte, als wenn es nur 10% sind.
Ganz genau. Dafür gibt es Punkte, die man nachrechnen kann. Aber sozusagen nicht aber, sondern ergänzend dazu ist es so, dass jeder olympische Verband seine persönliche Bewertung ja seiner individuellen Sportart mit reingeht, wie zum Beispiel die Entfernung vom Olympischen Dorf zu den Venues ist eine klare Kilometerfrage und dazu gibt es eine entsprechende Punktzahl. Die Bürgerbefragung ist eine klare Punktzahl. Aber so gesehen kann man heute nicht sagen, wie ist am Ende die Punktzahl, weil natürlich die subjektive Wertung von der einzelnen Venue, von den einzelnen Verbänden natürlich sozusagen den Verbänden obliegt. Und die können sagen, wir finden als Beispiel das Thema, ich komme aus dem Tennis, oder aus dem Reiten. Wir finden im Tennis, wir finden in Hamburg die Venue im Tennis. Dafür würden wir 5 Punkte geben oder 10 Punkte geben. Und das Konzept in Berlin, da würden wir 6 Punkte geben oder 8 Punkte geben. Und daraus ergibt sich ja eine Gesamtpunktzahl aus der Bewertung der einzelnen sportspezifischen Bewertungen und daraus nachher die Gesamtzahl.
Aber ist es dann vorstellbar, wenn dann die Gesamtpunktzahl bekannt wird, dass dann, das ist dann nicht automatisch, ist es nicht der Kandidat, weil dann wird nochmal abgestimmt?
Die Entscheidung am Ende des Tages obliegt den olympischen Spitzenverbänden, beziehungsweise die Abstimmung ist auf der Grundlage des Paragraph 16. Die Paragraph 16 sind die olympischen Verbände. Das ist die Grundlage. Und wir werden uns jetzt dann im Juli mit den olympischen Verbänden zusammensetzen, um letzte Detailfragen zu besprechen, wie dann genau das Abstimmungsverfahren am 26. September aussehen wird.
Aber das heißt, in Baden-Baden am 26. September wird die endgültige Entscheidung getroffen und letztendlich so ein bisschen, wie das damals in München war, als Leipzig gewann. Also man stimmt dann nochmal ab. Und theoretisch kann es sein, dass dann auch, ist unwahrscheinlich wahrscheinlich, je nachdem, wie eng das ist. Also wenn da jemand ist, der eine überragende Punktzahl hat, dann wird wahrscheinlich sich auch die Verbände daran halten, dass der jetzt nicht letzter wird.
Ich kann den Abstimmungsergebnis von Baden-Baden nicht vorweg erahnen. Aber ich habe den Eindruck, dass der Prozess, den wir ja gemeinsam sehr intensiv in den letzten 2 Jahren ja auch in einem intensiven Austausch mit den Olympischen Verbänden, mit den Säulen des deutschen Sports, also ob das nicht nur die Olympischen Verbände sind, sondern auch die ganzen Spitzensportverbände, ob das die Landessportbünde sind, ob das die Verbände mit besonderen Aufgaben sind, dass wir diesen Prozess, glaube ich, sehr intensiv sozusagen besprochen haben und aufgesetzt haben. Wir haben eine Vielzahl an Workshops gemacht mit den Olympischen Verbänden, mit den Landessportbünden, um sozusagen diese einzelnen Themen intensiv zu diskutieren. Und ich nehme das so wahr, dass die Verbände sich alle sehr intensiv eben auch mit den verschiedenen Konzepten beschäftigen. Und deswegen bin ich eigentlich sehr stark davon überzeugt, dass wir ein sehr, sehr qualifiziertes und sehr gutes und überzeugendes Ergebnis am Ende haben werden. Das spüre ich überall im deutschen Sport, sozusagen der Wille und die Bereitschaft, alles zu geben, damit wir mal wieder Gastgeber von Olympischen und Paralympischen Spielen in Deutschland sind. Und so gesehen sehen Sie mich heute sehr zuversichtlich. Ihr sehen, dass wir dort wirklich mit einem sehr überzeugenden Kandidaten an den Start gehen werden.
Und es kommt ja hinzu, Sie haben es vorhin schon mal angedeutet, dass Deutschland ja auch ein gemeinsames Ziel, was dieses Land, was die Menschen einen würde, eigentlich ganz gut tun würde, weil so viele, man hat das Gefühl, es gibt so viele kleine, unterschiedliche Ziele, aber das eine große Ziel in diesem Land, das fehlt gerade, ne?
Ich glaube, gerade in einer Gesellschaft, die immer mehr auseinanderdriftet, glaube ich, sucht man genau, was Sie richtigerweise gerade ansprechen, sucht man nach dem verbindenden Element. Und der Sport kann genau dieses verbindende Element sein. Auf der einen Seite national, auf der anderen Seite aber auch genauso international. Und wir spüren ja im Moment einen Zuwachs an Mitgliedern in Sportvereinen. Über 29 Millionen Mitglieder, die wir als organisierter Sport im DOSB, die größte Bewegung und größte Organisation in Deutschland. Und das zeigt, glaube ich, wirklich der Wunsch der Menschen die Sehnsucht nach einem Thema. Und dieses olympische Thema verbindet viele. Und wir spüren ja auch in diesen Befragungen, die wir machen, über 70% der Deutschen sagen, wir würden uns begrüßen, wenn Spiele in Deutschland sind. Und 70% der Deutschen sagen, das wird das Stimmungsbild in unserem Land gut tun. Mhm. Und das unterstreicht, glaube ich, sozusagen dieser Wunsch nach einem gemeinsamen verbindenden Thema.
Sie müssen zum Abschluss nochmal etwas als IOC-Mitglied zu all denen sagen, die sagen, IOC ist auch nicht besser als FIFA, ein furchtbar korrupter Haufen, die machen sich alle die Taschen voll. Und das kann man nicht unterstützen.
Also ich kann mich nicht zur FIFA äußern, weil ich sozusagen Member im IOC bin. Ich kann vielleicht so viel sagen. Im IOC gibt es 206 Mitgliedsnationen. Wir verstehen uns als die größte Friedensbewegung der Welt. Es kommen Menschen aus 206 Nationen zusammen. Wir können keinen Frieden schaffen, aber wir können zeigen, wie Frieden aussehen kann, weil alle Athletinnen und Athleten gemeinsam unter einem Dach leben, auch wenn sie im Wettkampf gegeneinander antreten. Und das ist, glaube ich, die Kraft. Und diese Kraft, die kann nur der Sport mit sich bringen, denn der Sport, die Regeln im Sport sind weltweit alle gleich. Beim Tennis, nach einem 15-0 kommen 15 beide oder ein 30-0. Das Feld ist gleich groß, der Ball ist gleich schwer und so weiter und so weiter. Und diese Kraft, das ist das, was wir als IOC auf der einen Seite vermitteln. Auf der anderen Seite, das macht mir persönlich unglaublich Spaß, die Möglichkeit haben zu haben, mich dort einzubringen. Es ist ein Ehrenamt, man bekommt $7,000 im Jahr dafür. Und wenn es dann hier und da heißt, das IOC, die Milliarden für die Funktionäre, 90% der Einnahmen, die wir als IOC bekommen, werden wieder an den organisierten Sport ausgeschüttet. Jedes fünfte Land der Welt kann das Angebot des Sports nur aufrechterhalten aufgrund der Einnahmen des IOC. Alle internationalen Sportverbände, alle nationalen Olympischen Komitees bekommen auch Geld vom IOC, um den Sport in ihrer Sportart oder in ihrem Land entsprechend eben, ich sag mal, zu unterstützen. Und wie ich eingangs gesagt habe, der Sport ist eine wichtige soziale Achse und deswegen haben wir, glaube ich, als IOC da auch eine große Verantwortung. Und daher lade ich alle ein, die ein distanziertes Verhältnis oder einen distanzierten Umgang mit der Fragestellung haben, gemeinsam darüber zu sprechen. Denn ich glaube, dass man, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt, zu einem anderen Ergebnis kommen kann und viele auch zu einem anderen Ergebnis kommen. Das merke ich in vielen Gesprächen, die ich habe, bei vielen Veranstaltungen, die ich besuche. Und das ist schön zu sehen.
Lieber Mons, vielen Dank.
Danke Ihnen, lieber Heider.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.